Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Themenreihe im Buch Esther. Und ja, so werden wir heute auch dieses Buch gemeinsam abschließen. Wir schauen uns heute die letzten zwei Kapitel an. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wie ihr jetzt so die letzten Themen verfolgt habt. Aber für mich ist dieses Buch ziemlich einzigartig. Ich finde, es ist eins der ja, spannendsten und packendsten Bücher, die wir in der Bibel finden, insbesondere im Alten Testament. Und so haben wir in den vergangenen 8 Kapiteln, in den ersten 8 Kapiteln des Buches gesehen und ja, so ein bisschen miterlebt, wie Gott sein Volk rettet. Ja, wie Gott vor allem Esther und Mordechai dazu gebraucht, diese Protagonisten, diese Hauptpersonen dieser Geschichte, um das Böse zu besiegen. Das Böse insbesondere hier in erster Linie Haman, dieser Erzfeind. Und sie haben gesehen, wie die Königin Esther ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat. Alles nur, um dieses grauenhafte Gesetz Hamans irgendwie zu kippen. Haman, der versucht hat, mit diesem Gesetz die Juden auszurotten, alle Juden töten zu lassen. Und da haben wir gesehen vor 2 Wochen, ja, wie Esther mit diesem ausgeklügelten Plan zum König kommt und bei diesem gemeinsamen Essen auch zusammen mit Haman offenbart, was dieses Gesetz eigentlich für Folgen hat. Dass es hier eigentlich um ihr Volk geht und dass auch diese Ausrottung ihren Tod mit einschließt. Und dass dieses Anliegen dadurch auch ja, ganz persönlich wird für den König. Und die Konsequenz daraus haben wir auch schon gesehen. Haman wird hingerichtet und stirbt am Pfahl. Ironischerweise genau in dem Pfahl, den er ja eigentlich selbst aufgerichtet hat für Mordechai. Und Mordechai rückt an diese Stelle Hamans und er wird zum zweitmächtigsten Mann im gesamten Persischen Reich. Und damit endet diese Geschichte aber nicht. Nein, es geht noch weiter. Nämlich ja, steht diese Abwendung dieses Urteils oder dieses Beschlusses noch aus, um dieses Volk zu retten. Und so gewährt der König einen weiteren Gesetzesentwurf, einen weiteren Gesetzeserlass, das es den Juden erlaubt, sich zusammenzutun und gegen ihre Feinde zu kämpfen. Gegen sie zu kämpfen, sich gegen die zu wehren, die ja, sie ausrotten wollen, die sie töten wollen. Also quasi ein Gegengesetz des Königs, um diese Vernichtung irgendwie zu verhindern. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und so kommt es in unserem Text heute zu genau diesem Showdown. Ja, diesem besagten Tag, dem 13. März, wo die Juden und die Judenhasser im gesamten Reich aufeinandertreffen und sich gegenüberstehen und miteinander kämpfen. Und ja, so bin ich mir sicher, dass in dieser Nacht auf diesen 13. März wohl kaum einer im gesamten Persischen Reich irgendwie schlafen konnte oder ein Auge zudrücken konnte, denn schließlich geht es hier um die Hinrichtung eines gesamten Volkes. So lasst uns einmal lesen, was hier passiert und was sich hier an diesem besagten Tag eigentlich ereignet. Esther Kapitel 9 ab Vers 1. Es kam der 13. März, der Tag, an dem der Erlass des Königs ausgeführt werden sollte, an dem die Feinde der Juden hofften, über sie zu triumphieren. An dem es nun aber umgekehrt geschah, dass die Juden ihre Hasser überwältigten. An diesem Tag taten sich die Juden in allen Städten des Reiches zusammen und gingen gegen die vor, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte ihnen standhalten, denn die Furcht vor ihnen hatte die Völker gepackt. Und aus Angst vor Mordechai unterstützten auch die Fürsten in den Provinzen, die Satrapen und die Statthalter und alle Beamten des Königs die Juden. Denn Mordechai war hoch angesehen am Königshof und sein Ruf hatte sich in alle Provinzen verbreitet und seine Macht nahm immer noch zu. Und so schlugen die Juden all ihre Feinde. Sie konnten mit ihren Hassern verfahren, wie sie wollten. In der befestigten Oberstadt von Susa erschlugen und vernichteten die Juden 500 Mann. Außerdem erschlugen sie Parshandata, Dalfon, Aspata, Purata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai und Vajesata, die 10 Söhne des Judenfeindes Haman, doch ihren Besitz plünderten sie nicht. Soweit mal der erste Abschnitt. Was sehen wir hier? Ein unglaubliches Gemetzel. Ja, wir sehen, dass die Juden eigentlich jeden abschlachteten, der sich ihnen in den Weg stellte. Später in Vers 16 lesen wir davon, dass es insgesamt im gesamten Persischen Reich 75.000 Menschen waren, die durch die Hand der Juden getötet wurden. Wir lesen, dass die Menschen Angst hatten, dass sie von Schrecken geplagt waren Nicht nur vor den Juden allein, sondern auch vor diesem Anführer Mordechai. Niemand konnte vor ihm bestehen. Selbst die Statthalter und die Fürsten und Beamten und Soldaten des Königs, auch sie unterstützten die Juden, auch aus Angst vor Mordechai. So kommt es also zu diesem endgültigen Schlag der Juden, in dem sie sich verteidigen. Wir sehen, sie zögerten nicht. Sie zögerten nicht, sondern verteidigten sich mit aller Kraft gegen die Menschen, die ihnen Böses wollten. Es war quasi für die Juden ein Sieg auf ganzer Linie. So sehen wir, dass diese Nachricht dieses triumphalen Sieges wahrscheinlich am Nachmittag oder am Abend dieses 13. März, dass diese Nachricht bis zum Königspalast kommt und der König darauf reagiert. Und das lesen wir ab Vers 11. Hier steht: Als man an diesem Tag dem König meldete, wie viele Männer in der Oberstadt von Susa erschlagen worden waren, sagte er zur Königin Esther: Allein im Palastbezirk haben die Juden 500 Mann erschlagen. Dazu auch die Söhne Hamans. Was werden sie wohl in den anderen Provinzen des Reiches getan haben? Doch was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Wenn du noch einen Wunsch hast, soll er dir erfüllt werden. Da sagte Esther: Wenn es dem König recht ist, soll es auch morgen den Juden in ganz Susa erlaubt werden, nach dem Gesetz von heute zu handeln. Und außerdem soll man die 10 Söhne Hamans an den Pfahl hängen. Und der König befahl, so zu verfahren. Die betreffende Verordnung wurde in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamans wurden öffentlich aufgehängt. Die Juden in Susa taten sich also auch am 14. März zusammen und erschlugen 300 Mann in der Unterstadt. Doch in ihrem Besitz vergriffen sie sich nichts. Auch in den Provinzen des Reiches hatten sich die Juden zusammengetan, um ihr Leben zu schützen. Was sehen wir hier? Nun, der König war sichtlich erstaunt darüber, dass die Juden so einen Erfolg hatten, dass sie sich so gut gegen ihre Feinde wehrten. Und ja, er kann sich nur vorstellen, was in all den anderen Provinzen seines Reiches eigentlich gerade abging. Mit welcher Härte die Juden ihre Verfolger vernichteten. Interessant ist, dass wir nicht lesen, dass er irgendwie anklagend oder verärgert zu Esther kommt über dieses Chaos, was ja die Juden, also ihr Volk, eigentlich ausgelöst haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir lesen davon, dass er ihr erneut einen Wunsch gewährt. Und was Esther dann darauf antwortet und was sie sich wünscht, ist ja noch viel interessanter. Das lesen wir in Vers 13. Ich lese nochmal vor. Hier sagt sie: Wenn es dem König recht ist, soll es auch morgen den Juden in ganz Susa erlaubt werden, nach dem Gesetz von heute zu handeln. Außerdem soll man die 10 Söhne Hamans an den Pfahl hängen. Das, was Esther hier in der Situation verlangt, das scheint für uns schon ein bisschen blutrünstig. Ja, sie will einen weiteren Tag des Abschlachtens, bis auch der letzte Judenfeind umgebracht ist. Bis auch die letzte Bedrohung verschwunden ist und ja, bis das Volk vollkommen gesiegt hat. Fast schon besessen, fast schon gnadenlos wirkt Esther ihr Verhalten in der Situation. Es hätte sie irgendwie gefallen an dem Blutvergießen. Es könnte sie davon nicht genug bekommen. Nicht nur das, nein, sie fordert auch, dass man diese 10 Söhne Hamans, die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon tot waren, das lesen wir in Vers 7, dass sie genauso wie ihr Vater Haman an den Pfahl gehängt werden, dass auch sie zur Schau gestellt werden, quasi wie Verbrecher, wie es damals üblich war, zu zeigen, dass genau diese Verbrecher für ihre Schuld, für ihre Sünde dort zur Schau gestellt werden. Für uns erscheint das wahrscheinlich alles irgendwie auf den ersten Blick ja ziemlich grausam, ziemlich ja unverständlich, wieso Esther sich genau das vom König wünscht. Insbesondere, wenn wir darüber nachdenken, dass in Kapitel 7 der König bereit war, Esther jeden Wunsch zu gewähren. Er war der mächtigste Mann der damaligen Zeit und er sagt, er wäre sogar bereit, ihr die Hälfte seines Reiches abzutreten. Doch Esther, sie wünscht sich genau das, dass der Feind vollkommen besiegt wird, dass ihr Volk wirklich im Frieden leben kann. Gerade hier in der Hauptstadt Susa, wo die Menschen sich vor kurzem noch vor Haman niedergeworfen haben, ihn angebetet haben, ihm die Treue geschworen haben, gerade hier soll jede Gefahr beseitigt werden. Jeder noch so rachsüchtige Anhänger Hamans soll verschwinden. So bekommen wir auch hier in der Situation wieder einen Einblick in Esthers Herz, die auch hier aufs Neue wieder völlig selbstlos handelt. Völlig kompromisslos sich für ihr eigenes Volk einsetzt. Sie entscheidet sich bewusst gegen Reichtum, gegen Macht, gegen Einfluss. Und sie wählt viel eher den Frieden für ihr Volk. Sie kümmert sich nicht darum, was sie als Optimum aus der Situation herausholen kann. Hier geht es nicht um sie. Hier geht es um ihr Volk. Um die Menschen, die hier in Susa, in dieser Unterstadt, immer noch in Angst leben. So sehen wir, dass Esther auch dieser Wunsch gewährt wird. Und dass auch am 14. März weitere 300 Männer getötet werden, sodass jetzt endgültig Frieden herrscht. Dass jetzt endgültig alle Feinde besiegt sind. Und eine Sache, die hier auffällt in unserem Text, ist, dass etwas dreimal wiederholt wird. Ein Satz wird dreimal wiederholt. Und so wissen wir, wenn wir in der Bibel so eine Wiederholung finden, dann ist es was Wichtiges, was Besonderes, was hervorgehoben werden soll. Und so ist es auch hier in diesem Text. Ein Satz wird dreimal wiederholt. Und zwar, dass sich die Juden nicht an dem Besitz ihrer Feinde vergriffen haben. Dadurch wird deutlich, dass sie nicht aus Rachsucht töteten. Nicht töteten, um sich zu bereichern, sondern um selbst vor dem Tod verschont zu werden. Sie wehrten sich quasi aus der Not heraus. Sie machten nicht Gebrauch von der Chance, die sich ihnen bot, dass sie die Besitztümer ihrer Feinde an sich reißen konnten. Es war ja eigentlich Teil auch dieses Beschlusses des Königs, dass die Juden genau das tun dürften. Sie genau das tun dürften, nämlich diese Besitztümer der Feinde an sich reißen. Und so denke ich, ist es gut möglich, dass die Juden hier ganz bewusst so handelten. Dass sie ganz bewusst so handelten aus der Geschichte ihres Volkes heraus. Dass sie aus den Fehlern ihres Königs Sauls gelernt haben, denn von König Saul wissen wir, dass er gerade auch im Kampf gegen die Amalekiter eben nicht so kompromisslos war. Sondern dass er sich an den Besitztümern seiner Feinde bereicherte. Und dass das auch der Grund dafür war, dass Gott ihn verworfen hat. Und so, ja, wollen sie diesen Fehler nicht tun und bereichern sich eben nicht an diesen Morden, sondern tun es allein, um sich selbst zu schützen. Das kann man übrigens nachlesen in 1. Samuel 15. Und so macht der Text hier mit Nachdruck deutlich, dass die Juden nicht der Auslöser für diese Schlacht waren. Dass sie es nicht aus Rachegedanken getan haben, nicht aus Freude am Blutvergießen, sondern dass sie sich gegen die verteidigten, die sie zuerst angegriffen hatten. So kommt es, dass diese Gefahr nun völlig beseitigt ist und sie wieder Ruhe haben, dass wieder Ruhe im Persischen Reich einkehrt. So sehen wir, dass die Juden aber nicht ganz normal zurückgehen in ihren Alltag und so weitermachen wie zuvor, dass sie all das vergessen, was hier passiert ist an diesem Tag, sondern ganz im Gegenteil. Wir lesen hier im 8. Kapitel oder im 9. Kapitel die Einsetzung des Purim-Festes. Ein Fest, das bis heute noch von den Juden gefeiert wird. Und so lesen wir, dass in einem Brief an alle Provinzen des Persischen Reiches Mordechai, also der Anführer oder der zweitmächtigste Mann im Persischen Reich, genau das zum Gesetz macht. Er macht es zum Gesetz für alle Juden, am 14. und am 15. Tag des Monats genau dieses Fest zu feiern. Das lesen wir ab Vers 20. Es steht, Mordechai schrieb alles auf, was geschehen war. Und er schickte Schreiber an alle Juden in allen Provinzen des Königs Artaxerxes, nah und fern. Der machte es ihnen zur Pflicht, den 14. und 15. Tag des Monats Adar in jedem Jahr als Festtag zu begehen. Sie sollten es halten, entsprechend den Tagen, an denen die Juden wieder Ruhe hatten vor ihren Feinden. Und entsprechend dem Monat, dem sich der Kummer in Freude verwandelt und ihre Trauer in Glück. Sie sollten sie als Festtage mit Essen und Trinken begehen und sich gegenseitig beschenken und auch den Armen sollten sie Geschenke geben. Und so wurde bei den Juden das, was sie damals zum ersten Mal taten und was Mordechai ihnen vorschrieb, zu einem festen Brauch. Das, was hier als Festtag des Friedens, der Freude beschrieben wird, ist eigentlich vielmehr ein wiederholtes Gedenken daran, was Gott getan hat. Wenn wir uns die Geschichte von Esther anschauen, dann sehen wir, dass der eigentliche Hauptakteur Gott war. Er hat die Umstände so gelenkt, dass sein Volk eben dieser beschlossenen Vernichtung entkommt und Frieden hat. Wir sehen, dass Gott es eigentlich war, der Esther in den Königshof setzte. Er gebrauchte sogar Haman mit seinen zerstörerischen Absichten. Er gebrauchte auch Mordechai, der eigentlich durch sein Handeln erst zum Auslöser dieser Situation wurde. Und er war es auch, der den König Xerxes führt und leitet, ihm diese Gedanken gibt und auf souveräne Art und Weise seinen Willen mit ihm vollbringt. Und obwohl wir den Namen Gottes eigentlich im Buch Esther gar nicht finden, dass er kein einziges Mal erwähnt wird, sehen wir doch, dass in jeder Situation Gott seinen Plan vollbringt. Dass Gott alles führt und leitet nach seinem Wohlgefallen. So sehen wir, dass dieses Purimfest eigentlich vielmehr eine Erinnerung ist. Eine Erinnerung an die Rettung durch Gottes Hand. Vielmehr ein Zeugnis seiner vollkommenen Führung. So sehen wir, dass ja selbst in den dunkelsten Zeiten, selbst dann, wenn wie alles zusammenzubrechen scheint, nichts aus Gottes Kontrolle gerät. Selbst im Angesicht des Todes dürfen wir wissen, dass unser himmlischer Vater alles fest in den Händen hält, dass ihm eben nichts entgleitet. Ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt mal die Zeit nehmen würden und einfach alles zusammenschreiben würden, eine Liste erstellen würden über die Dinge, die wir in diesem Buch Esther über Gott lernen oder vielleicht auch Punkte von geistlicher Anwendung für unser persönliches Leben, die wir hier aus dem Buch Esther entnehmen können, ich glaube, dann könnten wir eine ziemlich lange Liste damit füllen, weil in diesem Buch so viel drinsteckt. Aber ich möchte heute unseren Blick auf einen Aspekt lenken und gerade auch jetzt in Bezug mit diesem Purimfest auf eine Tatsache aufmerksam machen. Und so möchte ich mit euch zusammen in das 8. Kapitel des Römerbriefs schauen und hier gerade diese Brücke in unseren Alltag mit euch schlagen. Und so schlagt gerne mit auf, Römer Kapitel 8, Abvers 1. Ich lese aus der NGÜ die ersten drei Verse, Römer 8, Abvers 1. Schreibt Paulus: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Und dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Das 8. Kapitel im Römerbrief stellt eigentlich den Höhepunkt des gesamten Briefes dar. Paulus erklärt hier eigentlich im Römerbrief von null an das Evangelium für jeden Menschen, dass es jeder Mensch begreifen und verstehen kann. Und so kommt er hier im 8. Kapitel eigentlich zum Kern, zur zentralen Botschaft des Evangeliums. Und er gebraucht diese Illustration, die hier in diesem Text so wunderbar auch in unsere Situation bei Esther passt. Und so beschreibt er hier in Römer 8 diesen Sieg, diese Rettung, die Gott vollbracht hat. Wie er uns damit vor dem Gesetz befreit hat. Nämlich das Gesetz, das Sünde und Tod bringt. So wie wir in Vers 2 lesen. Paulus spricht hier von einem Naturgesetz der Sünde. Hier ist nicht das Gesetz des Alten Testamentes gemeint, sondern eine Art Naturgesetz, bei dem wir unterstellt sind. Ja? Ein Naturgesetz, welches den ewigen Tod bringt. Ein Gesetz, das für alle Menschen völlig vernichtend ist. Ein Gesetz, von dem es keinem Entkommen gibt. Genauso wie dieses Volk der Juden unter diesem Gesetz Hamans stand und diesem nicht entkommen konnte, ihm völlig ausgeliefert war. Ohne Hoffnung, ohne Perspektive, so sagt Paulus, waren auch du und ich in der gleichen Situation. Auch du und ich, wir waren völlig ausgeliefert unter diesem Gesetz der Sünde oder dem Gesetz der Natur. Paulus aber sagt, das gehört der Vergangenheit an. Dieses Gesetz ist für dich Geschichte, wenn du mit Christus verbunden bist. Paulus sagt, wenn du dieses Geschenk der Gnade angenommen hast, dann hat dieses Gesetz der Sünde keine Macht mehr über dich. Römer 6 lesen wir, dass wir der Sünde gestorben sind. Gestorben, damit wir nun mit Christus für Gott leben können. Es ist das Gesetz des Geistes, das uns genau das zusichert. Wir sind der Sünde gestorben und für uns gibt es keine Verdammnis mehr. Wir sind befreit von diesem Urteil. Paulus sagt, für uns gilt nun ein anderes Gesetz. Genauso wie dieses Gegengesetz im Buch Esther, diktiert von Mordechai und verfasst von dem Schreiber des Königs und mit dem Siegel des Königs bestätigt, genauso wie dieses Gegengesetz die Juden von diesem Urteil befreien konnte, so werden wir auch durch dieses Gesetz des Geistes befreit, vor der Verdammnis und hin zum ewigen Leben. Das ist die Rettung, die Gott uns anbietet. Das ist der Ausweg aus dieser Einbahnstraße in den ewigen Tod. Das ist das Gesetz des Geistes, sagt Paulus, das die Macht hat, uns zu befreien. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie gehen wir mit diesem Gesetz um? Wie gehen wir mit diesem Geschenk um? Wie reagieren wir auf die Rettung, die Gott uns anbietet? Was macht dieses Bewusstsein mit dir, ein Kind Gottes zu sein? Zu wissen, dass du ewigen Frieden haben darfst. Im Buch Esther sehen wir, dass die Juden aus Dankbarkeit Gott gegenüber dieses Purimfest gefeiert haben, sich jedes Jahr aufs Neue daran erinnert haben und sich vor Augen gehalten haben, was Gott getan hat, vor was Gott sie gerettet hat. Dass er ihnen Frieden gab, dass sie in diesem Frieden auch in dem Land leben durften. Aber wie ist es bei uns? Wie reagieren wir auf diesen ewigen Frieden, den Gott uns geschenkt hat? Wie oft denkst du über dieses Geschenk im Alltag nach? Oder die vielleicht noch entscheidendere Frage, wie zeigt sich das ganz praktisch in deinem Leben? Wie wird es sichtbar? Paulus, er sagt hier in Vers 4, was die Konsequenz daraus ist, wenn wir wirklich dieses Ausmaß der Gnade erkannt haben, wenn wir wirklich begriffen haben, was diese Rettung eigentlich bedeutet. So sagt er hier in Vers 4, Römer 8, Vers 4, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Paulus sagt, genau hier wird deutlich, ob du dieses Geschenk, du diese Tat am Kreuz wirklich begriffen hast, du es wirklich verstanden hast, nämlich wenn sich genau das in deinem Alltag zeigt, wenn du genau so lebst, wenn du genau aus dieser Perspektive Entscheidungen triffst. Es zeigt sich darin, wie du mit anderen Menschen umgehst. Es zeigt sich darin, wie du deine Zeit einsetzt. Paulus macht deutlich, dass es hier in erster Linie um Glaubensgewissheit geht. Eine Glaubensgewissheit, die wir in Anspruch nehmen dürfen, durch das Gesetz des Geistes. Wir dürfen uns darauf berufen, wir dürfen uns darauf stützen und nicht zweifeln, sondern wirklich diese Gewissheit der Rechtfertigung haben. Aber nicht nur das, Paulus geht sogar noch weiter und er sagt, dieses Gesetz des Geistes hat klare Auswirkungen in deinem und in meinem Leben. So fordert uns dieser Text auch auf, unser Herz auf die Probe zu stellen, uns zu fragen, ist genau das sichtbar in deinem und meinem Alltag? Ist dieses Evangelium die wichtigste Botschaft in deinem Leben? Bist du wirklich ergriffen davon, wenn du darüber nachdenkst? Wenn du dir bewusst machst, was Gott für dich getan hat. Ich glaube, wir als Christen, wir leiden häufig unter einer Art geistlichen Demenz, einer Art Vergesslichkeit, dass wir vergessen, wer wir eigentlich in Christus sind. Indem das Kreuz bei uns im Alltag immer mehr in den Hintergrund gerät, vergessen wir, was Christus getan hat. Die Folge daraus ist, dass wir in unsere alten Sünden, in unsere alten Muster zurückfallen. Aber Paulus macht deutlich, hey, ihr seid der Sünde gestorben. Ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer sündigen Natur, ihr seid befreit davon. Lebt nun im Geist, sagt Paulus. Ich möchte zum Schluss kommen und auf eine Tatsache hinweisen, eine Sache, die wir wirklich hier auch lernen dürfen aus diesen Schlussworten im Buch Esther, nämlich, dass wir uns beständig genau daran erinnern. Und diese Rettung, die Gott uns geschenkt hat, diese persönliche Rettung, die du erfahren hast, dürfen uns erinnern an unsere neue Identität. Und Paulus, er macht es so deutlich durch dieses Gesetz des Geistes. Und das lesen wir hier in Vers 15. Dort fasst er das nochmal auf so wunderbare Art und Weise zusammen. Römer 8, ab Vers 15. Ich lese wieder aus der NGÜ. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr euch von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wie viel größer ist dieses Geschenk, das Gott uns angeboten hat? Nicht nur die Rettung allein vor dem Tod, wie beim Volk Israel, wie dieses Gegengesetz des Königs. Nicht nur das allein und auch nicht nur die Rechtfertigung, nicht nur die Befreiung von unserer eigenen Schuld und Sünde, sondern insbesondere das Vorrecht, Gottes Kinder zu heißen. Dadurch auch Erben des ewigen Lebens zu sein. Das ist ja eine wunderbare Wahrheit, die wir uns wirklich immer wieder neu auch vor Augen führen müssen. Und lass uns das tun und Gott auch wirklich die Ehre geben für diese Gnade, der Gebetsgemeinschaft machen. Und jeder, der Gott auch dafür danken möchte, der darf es tun. Und ich möchte dann abschließen. Danke, Vater, dass alle Dinge in deiner Hand liegen und nichts aus deiner Kontrolle gerät, sondern dass du alles führst und leitest nach deinem souveränen Plan. Und wir immer wieder staunen dürfen, jetzt auch hier in diesem Buch Esther, wie wunderbar deine Wege sind. Und dürfen wir sehen, Herr, dass nicht nur Esther und dieses Volk die Rettung erfahren durfte, sondern auch wir ganz persönlich in unserem Leben. Und so danken wir dir für diese Gnade, die du uns offenbart hast und diesen Weg, den auch du freigemacht hast, sodass wir befreit sind von unserer eigenen Schuld, sodass wir aufgenommen sind in deine Familie und uns freuen dürfen auf dieses ewige Leben, das du für uns vorbereitet hast. Lass uns wirklich in Dankbarkeit immer wieder aufs Neue uns das vor Augen führen und dessen bewusst werden und dir ja Lob bringen, Herr, für dieses Wunder, das du getan hast. Amen.